Ja, das ist der Text für heute. Nochmal einen kurzen Rückblick auf das, was wir das letzte Mal hatten. Ich weiß gar nicht, das irgendwo im letzten Jahr war das. Da hatte Jesus gesagt in der Bergpredigt, immer noch Matthäus Kapitel 5, die sogenannte Bergpredigt, seinen Jüngern, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, in dem Sinne, ihr sollt bösen Menschen nicht aggressiv begegnen. Und wenn dich einer rechts ins Gesicht schlägt, halt ihm die linke Seite nach hin. Wenn jemand dich vor Gericht ziehen will und will dir dein Hemd wegnehmen, gib ihm auch noch den Mantel. Wenn jemand dich zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, was damals eine übliche Sache war von den Soldaten, du musst mit ihm auch zwei gehen. Geh die zweite Meile, geh die extra Meile. Und wenn einer dich nervt, weil er immer was von dir will und immer was borgen will, also dich anpumpen will, wende dich nicht ab. Geh die zweite Meile, wende dich nicht ab. Wende dich nicht ab von den Menschen. Und auch heute gehen wir ein Stückchen weiter. Jesus spricht immer noch darüber, was ist das für eine Gerechtigkeit, die er von seinen Nachfolgern erwartet? Und er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, hier ist die Gerechtigkeit, um die es geht. Und da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Jetzt kommt der fünfte Punkt, wie fünf Gebote. Und ihr seht jetzt den Text, das ist jetzt meine Übersetzung. Das habe ich so gelernt im Studium, übersetz erstmal den Text selber, nimm mal deine Grammatiken, deine Wörterbücher, setz dich mit dem Text auseinander, damit du verstehst überhaupt, was denn da steht. Ohne jetzt zu viel in Details zu gehen, was dort fett gedruckt ist, fett unterstrichen mit Ausrufezeichen, das sind ganz strikte Imperative. Du sollst, du musst. Ein Gebot. Man kann das in verschiedenen Weisen sagen, aber wenn Jesus das so sagt, dass es wirklich ein Muss, dann habe ich das immer so markiert. Die anderen fettgedruckten Sachen, das sind Dinge, die Jesus in den Vordergrund stellt. Da sind jetzt keine Verse angegeben. Das mache ich deshalb, weil Jesus ja nicht mit Versen spricht. Vers 43, Vers 44, das kam erst im Mittelalter dazu, dass man da so Verse reingemacht hat. Jesus spricht einen zusammenhängenden Text, den man sich merken kann. Ich habe hier unten angegeben, wo das steht, Kapitel 5, Verse 43 bis 48. So, jetzt steigen wir da mal ein. Ihr habt gehört. Er spricht zu seinen Jüngern, die jetzt um ihn herum sitzen. Und da gab es Dinge, die haben sie gehört. Haben sie gehört in der Synagoge, haben sie gehört, so, man sprach das einfach so. Dinge, die immer wieder tradiert wurden, die weitergegeben wurden von den, wir würden sagen, von den Pastoren, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, die man zu Hause gehört hatte. Das war einfach Usus, so hat man es gemacht, wo man dachte, so muss es richtig sein. So ist es ein frommer, geistlicher, ein richtiger biblischer Weg. So habt ihr es gehört. Und wir hören manchmal Dinge und denken Dinge, die fromm wären, aber die stehen so eigentlich gar nicht in der Bibel. Und Jesus hat ja am Anfang gesagt, eure Gerechtigkeit muss anders sein. Sie muss weit über die der Schriftgelehrten und Pharisäer hinausgehen. Ansonsten geht ihr überhaupt nicht hinein in das Königreich des Himmels. Und diese Dinge, die da immer tradiert wurden, also weitergegeben wurden, die man so hörte und für, ja, das war eben so, das war oft diese übliche Form der Frömmigkeit, wie man sie hörte. Und da gehörte zum Beispiel diese Sache dazu. Du musst deinen Nächsten lieben. Du musst deinen Nächsten lieben, ja, das steht oft im Alten Testament. Dritte Buch Mose, viele, viele Verse, die wir da finden würden, die das deutlich machen. Stimmt, du musst deinen Nächsten lieben. Auch wird übersetzt, du sollst deinen Nächsten lieben, aber weil sollen und müssen, also wir sagen, es gibt Kann-Bestimmungen, es gibt Soll-Bestimmungen und es gibt Muss-Bestimmungen. So unterscheiden wir das. Also das eine kannst du tun, das eine solltest du tun und dann gibt es die Musst du tun. Üblicherweise wird übersetzt, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber ich mache das extra mit, du musst. Weil deutlich wird, das ist auch im Alten Testament eine Aussage, die als ganz striktes Gebot. Du musst deinen Nächsten lieben. Und, jetzt kommt das Problem, und du musst deinen Feind hassen. Ja, das steht nun nicht so in der Bibel. Aber so wurde es gelehrt, so hörte man das immer. Und wer ein richtig guter, frommer Jude war, der hasste seine Feinde. Der hatte Verachtung für seine Feinde, für die Heiden, für die Zöllner, für die Unfrommen, für die Unreinen. Und je frommer jemand war, desto mehr grenzte er sich ab von den Unfrommen. Und man ging davon aus, so ist es richtig, so muss man das machen. Das klingt vielleicht für uns ein bisschen übertrieben, aber dieses Prinzip, die einen lieben und von den anderen sich ganz weit entfernen, sie hassen, sie ablehnen, sich in keinster Weise Gemeinschaft mit ihnen haben wollen, das ist eine Haltung, die finden wir viel bei frommen Menschen. Und manchmal, je christlicher man ist oder meint zu sein, desto mehr findet diese Abgrenzung statt. Und das sind Menschen, die suchen die perfekte, die richtige Gemeinde. Die wollen alles richtig machen. Und dann geht jemand vielleicht in die falsche Gemeinde. Da werden nicht die richtigen Lieder gesungen. Da beten vielleicht Frauen oder da wird nicht das Kopftuch getragen oder da ist dieses oder jenes, es ist alles nicht richtig. Und da merkt man plötzlich diese Abgrenzung, diese Ausgrenzung. Ja, Hass. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Ihr müsst euren Nächsten lieben, wunderbar, und ihr müsst euren Feind hassen. Also wenn du richtig fromm sein willst, dann musst du dich von allem Bösen ganz radikal, und böse Menschen sind gemeint, abwenden. Du hast nichts mehr mit denen zu tun. Dann gibt es tatsächlich Eltern, die schmeißen ihre Kinder aus dem Haus. Die brechen jeden Kontakt ab. Und das in ganz frommen Kreisen. Ja, ihr kennt das vielleicht, habt ihr schon mal gehört, solche Sachen. Aber das ist ein Grundprinzip, was wir leider auch in Gemeinden finden. Und das spricht Jesus hier an. Außerhalb der Gemeinde ist das normal. Ja? Das ist nichts Besonderes. Und wir finden das jetzt ja gerade in der politischen Situation weltweit, dieses Wir und Ihr. Polarisierung nennt man das. Freund, Feind. Und gerade die Parteien, die das sehr stark drauf haben, nur wir, nur hier und die anderen, das sind alles die Idioten, die Feinde, die können gar nichts, die sind gefährlich, die sind schlimm. Polarisierung nennt man das. Die lieben und die hassen. Diese Parteien haben sehr starken Zulauf. Das Traurige an dem Ganzen, also man muss nur mal ein bisschen reinhören in die Landschaft, haben auch jetzt wieder Wahlkampf. Wie wird das gemacht? Ist da irgendwo noch Verständnis? Da gibt es manche, da gibt es nur Schwarz-Weiß. Hass und Liebe, Hass und Liebe. Aber das Traurige ist, Christen unterstützen in der Regel dieses Schwarz-Weiß-System. Das war im Nationalsozialismus auch so. Hitler hat ganz starken Rückhalt bei den Frommen gehabt. Und wie hart er hergezogen über alle die, die nicht die Richtigen waren. Alleine die Sprache, wenn man hinhört, hat man das, da gruselt es einem. Und Christen haben es erst später gemerkt. Aber dieses Phänomen findet sich immer und immer wieder. Deshalb ist es für uns ein wichtiges Thema, weil das in uns steckt. Die einen lieben, die anderen hassen. So, was sagt Jesus jetzt zu diesem Phänomen, was wir oft als geistlich richtig empfinden. Wir kennen das nicht anders. So hört man es, so lernt man es. Ihr habt gehört, so wird es gesagt, so wird es gelebt. Und ich sage euch, wer spricht hier? Jesus betont dieses Ich. ich sage euch. Jesus hat ja gesagt, wer mich hört, der hört den Vater. Ich rede nicht von mir selber aus. So wie ich den Vater höre, so rede ich. Hier spricht also Gott noch einmal ganz deutlich zu diesem Problem. Und ich sage euch. Und er sagt jetzt, wie er das meint, wie das zu verstehen ist. Und ich sage euch, ihr müsst eure Feinde lieben. Ihr, er spricht damit seine Jünger an. Das ist jetzt nicht an alle Menschen gerichtet, sondern er sitzt ja dort oben auf dem Berg, ist ja hochgegangen, die Massen waren unten irgendwo im Tal und seine Jünger treten zu ihm, setzen sich zu ihm und hören zu. Sie wollen ihm nachfolgen, sie wollen lernen von ihm. Und denen sagt, und ich sage euch, ihr müsst eure Feinde lieben. Er sagt nicht, ihr dürft, ihr könnt, versucht mal. Ihr müsst. Pflicht. Gebot. Ihr müsst. Hört sich vielleicht im ersten Moment gut an, aber in der Praxis ja sehr schwierig. Jemand sagte mal, wie soll ich das denn machen? Schau mal, meine Eltern haben mich nur geprügelt. Meine Übersetzerin in Tschechien, die haben mich nur verprügelt. Die haben mich missbraucht. Die haben mich mit 15 Jahren verkauft. Ich sollte dann anschaffen gehen. Der Preis stand schon fest und als das jetzt alles abgemacht wurde, ist sie abgehauen. Mit 15 Jahren lebte dann auf der Straße, hat sich durchgeschlagen, hat sich bekehrt, eigentlich schon als Kind hat sie immer nur bei Gott Hilfe gesucht. Und jetzt sagten ihr manche Christen, ja, du musst doch deine Eltern lieben. Na, dann fuhr sie zu ihren Eltern hin und versuchte wieder Kontakt aufzubauen, aber die waren immer noch richtig, richtig mies zu ihr. Und sie sagte mir, ich kann die nicht lieben. Ich versuche das, ich schaffe das nicht. Das geht nicht. Also, ihr müsst eure Feinde lieben, aber wie? Was heißt das? Hat das was mit Gefühl zu tun? Muss ich jetzt gute Gefühle haben vielleicht oder Liebesgefühle? Jesus macht es ein bisschen einfacher. Er sagt, und ihr müsst, und das heißt jetzt, wie man das macht, wie das anfängt, und ihr müsst für eure Feinde beten. Du kannst dich das Gefühl von Liebe erzeugen, vielleicht zu Menschen, die dir sehr, sehr viel Böses getan haben, die dich verfolgen, die dir das Leben schwer machen, die nicht ablassen von dir und immer wieder versuchen, dich fertig zu machen. Aber du kannst für sie beten, du musst für sie beten. Das geht. Dann habe ich ihr das erklärt, sagt sie, ja stimmt, das verstehe ich. Das kann ich, das mache ich auch. Ist gut. Ja? Du musst für deine Feinde beten. Und manchmal schenkt Gott uns dann noch die Fähigkeit, tatsächlich noch mehr dazu zu tun. Tatsächlich auch von innen heraus, das ist ein Gefühl. Aber fang mal an, für deine Feinde zu beten. Du musst für deine Feinde beten. Schaut, Jesus hat es auch gemacht. Dieser Text aus Jesaja 53, wir haben heute Morgen gehört von Daniel, ne? Das, was der Kämmerer gelesen hatte, da steht in Vers 12, dass Gott diesen Knecht des Herrn Jesus gemeint, reich belohnt. Warum? Weil er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat und weil er für seine Feinde gebetet hat. Das ist ganz außergewöhnlich. Er hat für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat Jesus jetzt nicht nur aus dem Kopf heraus gemacht, als er sich eine Woche vorher von Israel abgewandt hat. Damals, als er nochmal im Tempel war und als endgültig im Bruch war mit Israel, weil sie ihn nicht wollten, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln. Und ich kann mir vorstellen, mit welchen Gefühlen er das sagte. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Ihr habt nicht gewollt. habt nicht gewollt. Und Jesus wusste, was jetzt kommt. Aber Jesus betet für seine Feinde. Als Stephanus stirbt, der erste Märtyrer, wenig später, als er bereits ja, in diesem Sterbeprozess ist, sein Angesicht sich verändert wie das eines Engels, da sagt er, Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Ja, Apostelgeschichte 7. Paulus, Silas, als sie im Gefängnis durchgeprügelt worden waren, und man hatte ihre Füße dann in so einen Schraubstock reingespannt. Um Mitternacht beten sie laut und singen. Dann bricht ja da alles zusammen, also Erdbeben, die Ketten reißen. Und wer ist der Erste, der sich bekehrt? Der Chef von dem ganzen Foltersystem. Haben sie für ihn gebetet? Ihr müsst für eure Feinde beten. Warum? Warum ist das wichtig? Was bringt denn das? Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Ja, aber wir sind doch schon Kinder, oder? Sind wir nicht Kinder Gottes? Muss man das erst werden? Oder wird man ein Kind Gottes, wenn man für seine Feinde betet? Geht das so? Jesus setzt immer voraus, dass seine Jünger Kinder Gottes sind. Das sieht man so, wie er immer spricht. Er spricht immer von eurem Vater, eurer Vater. Aber es ist so etwas wie erwachsen werden, sich erweisen als, darin zunehmen. Ja? Du bekehrst dich bis ein Baby im Glauben. Jetzt werde mal erwachsen, werde ein erwachsenes Kind Gottes. Wachse, erweise dich als ein Kind. Und als Kind Gottes, als Kinder Gottes erweist ihr euch, wenn ihr für eure Feinde betet. Kann man mit der Politik mal anfangen, wenn wir schon mal bei dem Thema waren, ne? Aber auch bei denen, die mir vielleicht das Leben schwer machen. Das ist der Beweis oder ein Mittel, um zu wachsen als Kind Gottes, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Darum sollt ihr das machen. Es geht also nicht um, du musst. Du möchtest als Kind Gottes leben. Hier ist ein Merkmal, ein untrügliches Merkmal, etwas, was nur Kinder Gottes tun können, weil der Geist Gottes uns das ins Herz legt. Bete für deine Feinde. Denn seine Sonne, ja, Gottes Sonne ist das. Heute Morgen ein bisschen spazieren, die Sonne ging auf. Wunderschön, die Sonne. Die ist von Gott. Er hat die gemacht. Er hat die da oben hingehängt ins Nichts. Er hat die angeknipst und die leuchtet und die brennt, die gibt Wärme und das konnte man schon richtig spüren. Die Vögel fingen an zu singen, das Leben regt sich, seine Sonne. Gott gehört sie. Und was macht er mit dieser Sonne? Er lässt sie aufgehen, ja, da geht sie auf. Ja, die Dunkelheit geht vorbei, das Licht geht auf, es wird hell, wunderschön. Und er lässt sie aufgehen über die Bösen und die Guten. Na, wenn es Gottes Sonne ist, könnte er sagen, naja, lass ich nur über meine Leute scheinen. Die kriegen nochmal einen extra Sonnenstrahl. Die kriegen nochmal extra. Aber nein, Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Er macht da keinen Unterschied. Na, einmal hat er das gemacht, in Ägypten. Das war eine der Plagen. Da hat Gott mal an einem Tag die Sonne ausgeknipst. Aber nur für die Ägypter. Für die Kinder Israel in Goshen, da schien die noch. Aber das war, damit die Ägypter endlich begreifen, hey, die Sonne ist Gottes Werk. Und da ist Gott, der Gott Israels ist hier am Werk, damit sie umkehren. Hat er mal gezeigt, wie er das machen kann. Aber grundsätzlich lässt Gott seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er hält sie nicht zurück. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, Gott könnte es ja anders machen. Die einen kriegen viel, die anderen kriegen wenig. Aber nein, Gott in seinem Wesen ist ungeteilt und er lässt seinen Regen, das ist immer Segen auch, er gibt ihn über Gerechte und Ungerechte. Also eigentlich ein bisschen komisch. Eigentlich müsste doch einen Unterschied machen, oder? Die einen müssten noch ein bisschen mehr kriegen. Aber nein, Gott tut das so. Denn, und jetzt erklärt Jesus, worauf er hinaus will. Denn, wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Du liebst die, die dich lieben, also die Menschen, die nett zu dir sind, die dir auf die Schulter klopfen, die freundlich sind, die dich gerne haben, die dich vielleicht bewundern, dir Komplimente machen. Und diese Menschen zu lieben, ja, meinst du wirklich, du kriegst irgendeinen besonderen Lohn, irgendeinen Applaus dafür? Ist das was Besonderes? Hat das irgendein Lohn oder ein Lob verdient? Jeder liebt doch den, der ihn auch liebt, oder? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Na klar, Zöllner als Aus... Ja, wenn man sagen wollte, das ist ein böser Mensch, also Zöllner, ja, Obersünder. Heute würde man sagen, weiß nicht, queer oder weiß ich nicht, was man so auf dem Schirm hat. Ja. Aber die, wo man sagt, die auf keinen Fall. Aber selbst böse Menschen, die als böse gelten, die lieben sich doch auch untereinander. Und wer, selbst bei den Mafiosi, die sind doch miteinander auch nett, oder? Wer dich liebt, den wirst du da auch mit Liebe begegnen. Ist doch normal. Das macht doch jeder. Das lernst du doch schon als Kind. Ja, du lächelst die Mama an, die Mama lächelt zurück. Du lächelst dein Baby an, das Baby lächelt zurück. So funktioniert das. Ist ganz normal, ist doch gut. Ist doch nichts Schlimmes. Aber das gibt keinen Lohn. Ist Lohn wichtig? Naja, wir sind doch Christen, also wir machen alles ohne Lohn. Scheinbar möchte Jesus Lohn geben. Er möchte etwas Besonderes geben. Aber er sagt, dafür nett zu sein zu denen, die zu dir nett sind. Ja, in der Gemeinde sind sie alle nett, zumindest in ihrer Clique. Ja, gut, kommt man schräger da rein oder eine Schräge, dann ist es schon schwieriger. Ja? Aber untereinander, die nett sind zu mir, die mir richtig wohlwollend sind, das ist doch kein Problem. Und Jesus sagt, denkst du, du hast einen Lohn dafür? Nee. Und wenn ihr ausschließlich die grüßt, also wenn ihr ausschließlich eure Brüder grüßt, müssen wir mal ein bisschen über das Grüßen sprechen. Also Grüßen heißt in der Bibel nicht Hallo sagen. Hi, hallo, hallo. Das ist nicht Grüßen. Sondern Grüßen, das ist etwas viel Tieferes. Das stellt eine Verbindung her. Grüßen heißt Segen wünschen. Als Jesus zum Beispiel seine Jünger losschickt, da sagt er, grüßt keinen unterwegs. Steht im Lukas. Damit will er sagen, haltet euch nicht damit auf, weil grüßen heißt nicht Hallo sagen, sondern das heißt eine Verbindung herstellen. Und das braucht auch Zeit. Wenn ihr aber in ein Haus geht, das würdig ist, grüßt es. Gebt euren Segen auf dieses Haus. Bleibt dort. Wenn dieses Haus sich aber dann doch, also diese Familie, als unwürdig erweist, dann soll euer Segen, Segensgruß wieder zurückkommen. Und dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Also grüßen ist viel mehr. Das ist Verbindung aufbauen, das ist Zuwendung, Kontaktaufnahme. Nicht nur die Tageszeit sagen. So, wenn ihr ausschließlich die Brüder grüßt, damit sind gemeint deine eigenen Leute. Also geht nicht um Männer, also Jungs und Mädchen, ja, sondern die Brüder sind die eigenen Leute. Wenn ihr nur die eigenen Leute grüßt, was tut ihr Besonderes? Ist das besonders? Nee. tun nicht auch die Heiden dasselbe? Na klar. Und die Heiden und die Zöllner, das waren doch die, wo man so meinte, ja, die müssen wir hassen, die müssen wir ablehnen, von denen müssen wir uns abwenden. Da spuckten der Fromme, spuckte sogar aus, damit nicht die verunreinigte Luft, die er vielleicht einatmet, in ihm bleibt, die muss ausgespuckt werden. Weg damit, ja. Keinerlei Kontakt. Und die, diese Heiden, diese Zöllner, die machen genau das, ja, was sie alle machen. Glaubst du, das ist was Besonderes? Gar nichts Besonderes. Du denkst, du bist ein netter Mensch, weil du deine eigenen Leute nett behandelst, weil du sie grüßt, weil du sie gern hast. Nein, das ist nichts Besonderes. Ihr müsst, und das ist jetzt die Konsequenz, die Jesus daraus zieht, was bedeutet das? Ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr müsst also, Konsequenz aus dem Ganzen, ihr müsst also vollkommen sein. Ein schwieriges Wort, vollkommen. Weil wir das oft ganz falsch verstehen. Vollkommen, da denken wir, du musst perfekt sein, du darfst keinen Fehler machen. Du musst absolut sündlos sein. Gab mal so eine Beheiligungsbewegung, ja, wo dann Leute behaupteten, ich habe jetzt schon 3 Tage nicht mehr gesündigt. So ein Quatsch. Ja. Und also alles richtig zu machen und keine Fehler zu machen, sich nicht irgendwo zu verunreinigen oder irgendwas Falsches zu machen, das ist nicht gemeint. Vollkommen meint, also im Alten Testament ist es das Wort Tamin, es meint vollständig, ganzheitlich. Du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen lieben. Nicht ein Teil für den Herrn und ein Teil für was anderes. Wandle vor mir und sei untadelig. Das ist wieder dieses Wort Vollkommene. Bleib ganz auf meiner Seite. Mach's ganz. Seid ganzheitlich. Wenn du ein Opfer bringst, bring mir kein Tier, wo ein Ohr fehlt oder ein Auge oder der Schwanz ab ist oder ein Bein kaputt ist. Es soll ein ganzes Tier sein, ein vollkommenes. Nicht perfekt, aber alles muss dran sein. Im Neuen Testament ähnlich. Da gab es Leute, Paulus erwähnt mal ein Epaphras, er ringt alle Zeit für euch, ihr Lieben, damit ihr keinen Mangel habt, sondern vollkommen seid, also wirklich gewachsen seid, geistlich gewachsen. Wir möchten jeden Menschen vollkommen im Herrn darstellen, als Erwachsene. Seid nicht Kinder im Glauben, seid Erwachsene. Das meint vollständig, ausgewachsen, werdet Kinder. Nicht mit 2 Gesichtern. Hier nett und da mies. Hier lieben, da hassen. Hier Zuwendung, da Abwendung. Ihr müsst also vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, Gott ist nämlich so. Seine Sonne, die lässt erscheinen über Gute und Böse. Er schickt seinen Regen über Böse, über Gerechte und Ungerechte. Er hat nicht 2 Gesichter. Hier ist er nett und da ist er, er zeigt dann mal seine andere Seite, er kann auch anders. Ja? Ablehnend und nein, Gott ist vollkommen. Gott hat nicht 2 Gesichter, heißt das. Gott ist nicht schizophren in Zeiten drin. Klar, es gibt manchmal Dinge, die sind schwer zu verstehen, wenn Gott auch mal Dinge zulässt oder macht, die hart und schwer sind. Aber eins ist sicher, die Liebe Gottes, Gott ist Liebe. Gott ist gnädig und gütig. Gott ist barmherzig. Gott wendet sich zu. Gott wendet sich nicht ab. Und schon im Garten Eden war das der Angriff, zu sagen, nee, Gott ist nicht nett. Sollte Gott gesagt haben, er weiß doch so und so. Also Misstrauen darauf, dass Gott gut ist. Aber Gott ist vollkommen. Gott hat nicht 2 Gesichter. Und wenn ihr vollkommen sein wollt, wenn ihr als meine Kinder leben wollt, dürft ihr nicht zwei Gesichter haben. Das ist das, was Jesus sagt. Ich glaube, das kann man verstehen. Ihr müsst also vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das waren jetzt 5 Gebote in Kapitel 5, die wir gehört haben. 5-mal, wo ihr sagt, ihr müsst. Das erste war, ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen, bevor wir dann das nächste Mal ins Kapitel 6 gehen. Das erste ging es ums Töten. Ja. Du darfst deinen Bruder nicht mit deinen Worten verletzen, töten. Zweitens, du darfst deinen Ehepartner nicht verstoßen. Das dritte war, deine Worte müssen zuverlässig sein. Dein Ja muss ein Ja sein, dein Nein ein Nein. Red nicht lange rum. Meine das, was du sagst. Das vierte war, geh die zweite Meile, wende dich nicht von dem Bösen ab. Und das fünfte, ist wie die 5 Gebote, also die, es gab ja, bei den 10 Geboten gab es 2 Tafeln, 5, die beziehen sich auf das Zwischenmenschliche und 5 beziehen sich auf die Gottesbeziehung. Wir haben jetzt hier 5 Gebote, die beziehen sich auf das Zwischenmenschliche. Und die stellt Jesus an den Anfang. Und er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr in mein Reich eingehen wollt, wenn ihr eine Gerechtigkeit leben wollt, die wirklich bei mir ankommt, da sind hier 5 Punkte und die sagt er als strikte Gebote. So, die haben wir jetzt besprochen. Wenn wir ins Kapitel 6 kommen, da geht es um die Beziehung zu Gott. Ja, da freue ich mich schon drauf. In der Zwischenzeit könnt ihr ja Kapitel 5 mal auswendig lernen. ja, das hilft. Okay, Gott segne uns.